Manch einer von den jungen Leuten hat sich schon so aufs Mittagessen gefreut. Vielleicht geht es gleich zu Griechen oder irgendwen. Und jetzt das Thema Fastenbrot. Also ich wünsche jetzt schon guten Appetit. Mir geht es nicht darum, irgendeinen das Mittagessen zu verderben. Bei diesem Thema aus der Bergpredigt, die wir ja jetzt in diesen Wochen etwas betrachten. Fasten aktuell wie nie zuvor. Durch weniger ein Mehr an Leben gewinnen. Das ist mir sehr wichtig. Durch weniger ein Mehr an Leben gewinnen. Fasten ist ja heute ein Modewort in unserer Gesellschaft. Während früher in den Kirchen sehr viel davon geredet wurde, wird heute so gut wie gar nicht mehr davon geredet. Wir hatten Nachbarn, muslimische Freunde. Da gab es immer noch so ein Fasten, da gab es Ramadan und dann haben sie das Zuckerfest gefeiert zum Abschluss und dann haben sie uns etwas rübergebracht, so wie wir ihnen Weihnachten etwas rübergebracht haben. War ganz interessant. Fasten, ein Modewort, Schlüsselwort der Mediziner und Ernährungswissenschaftler, vielleicht deshalb, weil, so habe ich mal gelesen, der Mensch isst zu viel. Er lebt von ein Viertel dessen, was er zu sich genommen hat. Die Ärzte leben von den übrigen 3%. Also ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so eine Tendenz ist irgendwo vielleicht da. Fasten als Gesundheits- und Schönheitsmittel. Jedes Ärzteblatt, Krankenkassenzeitschrift schreibt heute von der gebremsten Ernährung. Man muss ja ein bisschen aufpassen. Ich weiß, wovon ich rede. Angebote wie Appetitzügler, Schlankheitspräparate und Kuren, Kalorientabellen, Gewichtskurven. Im Badezimmer darf eins nicht fehlen, Spiegel natürlich. Für die Damen, ganz klar. Aber die Waage muss überall drin sein. Die Waage ist ganz wichtig, man muss sich irgendwie so ein bisschen kontrollieren. Wichtigste Utensil im Badezimmer. Es gibt therapeutisches Fasten, Heilfasten, hat Hochkonjunktur, achtet mal bitte drauf, in Zeitschriften oder im Fernsehen und so weiter. Und da hinein spricht der Bergprediger, spricht Jesus in der Bergpredigt, Kapitel 6. Und ich möchte dieses Wort jetzt vorlesen und ich darf euch bitten, das ehrfurchtvolle Wort Gottes aufzustehen. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit oder eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich sage euch, diese Leute haben sich ihren Lohn schon selber ausgezahlt. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, der wird dich belohnen. Nimm bitte wieder Platz. Wenn ihr fastet, dabei hat Jesus ganz gewiss nicht, jedenfalls nicht in erster Linie, an unser Körpergewicht gedacht. Obwohl unser Körper nicht unwichtig ist bei Gott. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, so heißt es einmal. Und wir sollen uns nicht mit Messer und Gabel irgendwie zugrunde richten. Wenn ihr fastet, Jesus erlässt also einmal kein Gesetz für alle. Man muss fasten, das ist mal ganz wichtig. Aber er ist auch nicht gegen das Fasten. Das sagt, könnt ihr alles vergessen und so weiter. Er sagt ja dazu. Aber er will uns die Stoßrichtung des Fastens erkennen lassen, worum es ihm eigentlich geht, und vor allen Dingen will er auch die Motive einmal hinterfragen. Mein erster Punkt ist, Fasten vom guten Ursprung zum Irrweg. Im Alten Testament hat Fasten schon einen Stellenwert und Fasten hat immer mit Gott zu tun. Weniger mit Reduzierung meines Gewichtes. Meines Gewichtes, sondern man hat gefastet, zum Beispiel, wenn man sich bewusst wurde, ich habe einen Weg eingeschlagen, der ist nicht gut. Und ich bin vor die Wand gerannt. Ich habe nicht auf Gott gehört. Wo man irgendwo merkte, zwischen mir und Gott, da stimmt es nicht. Da ist der Faden gerissen. Ich kriege keinen Kontakt irgendwie. Oder auch, um sich vorzubereiten auf die Begegnung mit Gott. Es war den Leuten noch klar, Gott ist nicht mein Kumpel. Gott ist nicht mein Kumpel. Wenn ich mit Gott spreche, Begegnung habe, dann ist das etwas Besonderes. Und so hat man sich auch vorbereitet, zum Beispiel indem man sich der Nahrung enthielt, indem man den Schmuck wegließ und man hat sich auch nicht vor den Spiegel gestellt, wenn man damals einen gehabt hat. Man hat aufs Äußere weniger Wert gelegt. So war jemand auch ganz schnell als Fastender erkennbar, für alle. Trauerkleidung, barfüßig, Asche aufs Haupt und so weiter, das wird so in der Bibel beschrieben, das waren so die äußeren Zeichen, dass jemand am Fasten war. Und das war was, die Leute sagen, Mensch, der meint das ganz ernst. Der lässt sich das was kosten, seine Frömmigkeit. Jeder erkannte, der fastet. Ich weiß, ich habe mal in Garmisch-Partenkirchen einen Chor gesungen. Ach, und da war das, manchmal war das ganz schlimm. Da kam immer, irgendeiner war immer am Fasten und sagte, ja, ich faste gerade und dies und so weiter. Und wir hatten übrigens auch Leute dort in dem Chor, die hatten Probleme. Nicht nur mit ihrem Gewicht, sondern generell mit Essen. Und irgendwann habe ich aber gesagt, wisst ihr was? Wenn ihr fastet, dann macht das bitte zu Hause, aber tragt das nicht immer hier in den Chor hinein. Und ich habe auch immer für die anderen gehört, die ganz große Probleme haben. Wir wissen um diese Probleme, ich will die gar nicht näher da anführen. Man fastete damals als Einzelne oder als ganzes Volk bei traurigen Anlässen, Katastrophen, vor großen Entscheidungen. Da wollten Menschen nochmal so ganz besonders intensiv mit Gott sprechen. Wo geht es denn nun lang? Links oder rechts? Welchen Job soll ich einschlagen? Welchen Mann, welche Frau soll ich vielleicht heiraten? Zeiten der Buße und Demütigung vor Gott, wo man gemerkt hat, da ist einiges in Schieflage geraten. Oder um Gott ganz intensiv zu begegnen. Ich habe es heute Morgen nochmal nachgelesen, als Mose die 10 Gebote empfing. Da hat er eine besonders intensive Zeit mit Gott gehabt. Und hat er auch auf Nahrung verzichtet. So weit, so gut, aber der gute Weg des Fastens, der wird auch zum Holzweg. Bei uns Menschen ist alles drin. Wir können ganz gute Sachen, die können wir sogar ins Gegenteil verkehren. Alles drin bei uns, auch bei mir. Und so hat sich aus dem Zeichen einer Demut vor Gott ein Instrument der Berechnung gemacht. Man hat ausgefeilte Fastenregelungen erfunden, quälerische Selbstkasteiungen vorgenommen und vor allen Dingen die Motive, wenn man fastet, warum man fastet, die haben sich total verschoben. Ihr kennt gewiss alle das Gleichnis, was Jesus erzählt vom Pharisäer und Zöllner. Lukas 18, kann man das nachlesen? Da ist der reiche Mann, der tritt in den Tempel und sagt, lieber Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die da. Herr, du weißt, was du an mir hast. Mit mir kannst du Bäume ausreißen. Auf mich ist Verlass. Ich bin fromm. Und dann war da noch so ein anderer, so ein Zollbeamter, und die galten damals als schwarze Schafe der Gesellschaft, weil sie Dreck am Stecken hatten, weil sie irgendwie 5 Grad sein ließen. Und der fiel nieder, traute sich gar nicht nach vorne zu gehen und betete nur einen Satz. Kennt ihr alle, oder? Wenn ihr im Jugendarbeit seid. Gott sei mir Sünder gnädig. Gott sei mir Sünder gnädig. Und dieser Pharisäer sagt, ich faste zweimal in der Woche. Zweimal, nicht nur einmal. Gib den 10. Teil meines Geldes weg und so weiter und so weiter. Und der andere, Gott sei mir Sünder gnädig. Fasten wird dann schwierig, wenn es zum Leistungsnachweis vor Gott erbracht werden soll. Wenn ich mir in irgendeiner Weise die Anerkennung Gottes verdienen will, durch das, was ich tue. Oder, dass ich anderen Menschen imponieren will. Das gibt's auch. Wir bringen alles fertig, wir Menschen. Wir müssen viel selbstkritischer sein. Dass ich irgendwo, der meint es aber ernst, super ernst. Oder Fasten, um Gott etwas abzuzwingen. Ich habe klare Ziele Und irgendwie wird es nicht. Und jetzt lasse ich mir das etwas kosten, dass Gott meinen Preis, den ich investiere, sieht. Und dass er dann sagt, na gut, dann lasse ich es durchgehen oder schenke dieses oder jenes. Das sind so drei Dinge. Und so wurde aus der Demut vor Gott ein Angeben vor Gott. Statt Beugung unter Gott eine Leistung vor Gott. Und immer wo es um Leistung geht, auch in der Kirche und Gemeinde, immer wo es um Leistung geht, da geht es auch sehr schnell um Stress. Da verkrampft man sich. Man will ein geistliches Soll erfüllen. Da kommt man ganz schnell in eine religiöse Tretmühle. Gerade jetzt kommt mir der Gedanke, bin ich bei der Vorbereitung nicht gekommen. Als ich in Bayern Pastor war, eines Tages kam eine Frau zu mir und sagte, ich gehe ins Kloster. Junge Frau, hübsche Frau, 35 Jahre. Gut, kann jeder machen, wie er es will. Aber ich wurde bei ihr den Verdacht nicht los. Ich will dadurch, dass ich mir das etwas kosten lasse, meine Frömmigkeit, was kosten lasse, will ich mich bei Gott in gutes Licht stellen. Ich habe mit Himmels- und mit Engelszungen über Wochen geredet. Es war nichts zu machen. Ich habe gefragt, ist das Torschlusspanik bei dir oder was? Muss mir auch mal abklopfen. Kann auch sein. Heute gibt es Parship und vieles andere mehr. Okay. Die Frau hat das ernst gemacht. Die hat ihren Auto verkauft. Sparguthaben weg. Alles weg. Und ging ins Kloster. Und diesen Verdacht wurde ich nicht los. Ich habe sie dann nach einigen Jahren, 18 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, habe sie auch einmal im Kloster besucht, in Norditalien. Nach 18 Jahren habe ich die auf der Straße auf einmal wieder entdeckt. Ich sage zu meiner Frau, du bist es nicht die und die. Nein, nein, das kann die gar nicht sein, die ist im Kloster. Ich mich umgedreht hinterher und habe sie angesprochen. Mitten in der Fußgängerzone kenne ich nichts. Und kenne ich nichts. Und sie war es. Sie war es. Sie war ausgebüxt. Über der Mauer da irgendwo und so weiter. Es hat mir so weh getan, weil ich die Frau gesehen habe. Sie suchte irgendwie Frieden mit Gott. Auf dem Weg. Und sich das irgendwo sozusagen lassen. Und ich spürte zutiefst. Es gibt einen religiösen Stress. Und da kommt man in eine religiöse Tretmühle. Da mag der eine stolz seinen vollbesetzten, sogar mit frommen Terminen, gefüllten Terminkalender haben. Ich bin ein gefragter Mann, gefragte Frau. Schaut mal, ich habe keinen Platz mehr frei. Und zu Hause vernachlässige ich die Kinder und den Ehepartner. Das ist alles möglich. Ein anderer rühmt sich vielleicht und sagt, lieber Gott, bin ich froh, dass ich das nicht mehr brauche, was der dann noch braucht. Der ist ja noch so schwach. Ich fand ein Bild, vielleicht kennt ihr das. Kennt ihr das?
Ja.
Wisst ihr, wie der Mann heißt? Diogenes. Der hat gesagt, ich brauche keine tolle Wohnung mehr. Ich brauche kein Auto mehr. Jungs, hört gut zu. Ich brauche kein Auto mehr. Ich werde jetzt mal zeigen, wie frei ich bin von allem, was die anderen noch brauchen. Und da hat er sich so eine riesige Tonne gekauft oder geschenkt gekriegt und da hat er drin gelebt. Und die Hunde waren seine Begleiter. Ich brauche das nicht mehr, was die anderen armen Leute noch brauchen. Bin ich frei? Ihr Lieben, und am Ende steht immer Heuchelei und Verkrampfung. Ein freudloses, vielleicht auch ein rechthaberisches, verkrampftes Christentum, wo man stolz auf die anderen herabschauen, die nicht in die Kirche gehen und die dieses oder jenes noch brauchen, was ich schon längst hinter mir habe. Diese Art von Fasten, von Askese ist nicht im Sinne Gottes. Ist nicht im Sinne Gottes. Wer aus Berechnung verzichtet und vor Gott etwas verdienen will oder vor den Menschen glänzen will oder sich von ihnen absetzen will, wer nur verzichtet und belohnt, bestaunt und bedauert zu werden vielleicht. Der sollte es lieber total lassen. Total lassen. Fasten als religiöse Pflicht, Fasten als Zwang lehnt Jesus total ab. Fasten und alle sonstigen frommen Sachen, um sich den Himmel und die Gunst Gottes zu verdienen, das Heil zu gewinnen oder die Heiligung irgendwie fortzubringen, das sind Irrwege und Holzwege. Dadurch findet man Gott nicht, sondern es passiert genau das Gegenteil. Man kommt immer weiter von Gott weg. Immer weiter von Gott weg. Das ist ein religiöser Trimmigfahrt. Und das ist letztlich Selbsterlösung. Das reicht nicht, dass Christus, der Sohn Gottes, ans Kreuz gegangen ist und da hundertprozentig mich vor Gott gut gemacht hat. Da ist auch nicht 1% ergänzungsbedürftig. Gott sei Dank. Das darf ich glauben. Und das ist entscheidend. Vielleicht noch eine, da gehe ich mal einen Schritt weiter vielleicht mal. Fasten als Pflege und Hilfe des geistlichen Lebens. Ihr kennt alle die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und der kehrt nun nach Hause, nach vielen Irrwegen, Umwegen, kehrt er reumütig nach Hause und lebt jetzt im Vaterhaus, wird eine große Party geschmissen und geworfen dort und wird gefeiert. Die Frage ist, die muss man sich immer stellen, läuft das jetzt zu Hause im Vaterhaus immer wie geschmiert? Oder hat er vielleicht auch manchmal so diese innere Anwandlung, Mensch, vielleicht sollte ich doch mal wieder eine Reise machen, irgendwo mal wieder ausbüchsen, irgendwo etwas ganz anderes machen, um das Leben zu genießen. Bleibt der automatisch beim Vater? Oder wenn ich einmal zum Glauben gekommen bin, die jungen Leute, ich bin mit 20 Jahren zum Glauben gekommen, ich weiß nicht, wie ihr so alt seid, ich schätze euch noch, weil ihr noch so viel schöner aussieht, noch jünger ein. Ich bin mit 20 Jahren zum Glauben gekommen. Und dann ist ja die Frage, läuft dann alles wie geschmiert? Und oder muss ich auch das geistliche Leben, den Glauben pflegen? Wir pflegen ja alles, oder? Was wir vor allem hier an unserem Äußeren pflegen, mein lieber Mann. Das ist gewaltig. Läuft das automatisch? Läuft das vielleicht ohne Krisen, anfechtungslos? Und damit stehen wir im Zentrum der Bergpredigt. Es ist nicht so selbstverständlich, dass der verlorene Sohn oder heimgekehrte Sohn zu Hause bleibt. Es ist auch nicht so selbstverständlich, dass im Christsein alles wie geschmiert, da brauche ich überhaupt nicht drauf zu achten. Und da wird es vielleicht mal interessant, auch mit dem Fasten. Ihr wisst das gewiss, dass Jesus 40 Tage gefastet hat. Warum denn? Nicht um abzunehmen, sondern er hat ein klares Ziel, ein klares Auftrag vom Vater. Und dieser Weg ist ihm schwer gefallen. Und dafür Kraft zu tanken, da ein inneres Ja auch zu finden, dafür hat er sich diese 40 Tage Zeit genommen und er hat unter eine ganze Menge Anfechtungen gelitten. Da ist von Paulus die Rede, der sagt mal, benutzt ein Bild vom Sport im Korintherbrief, und er sagt mal, ich gehe konsequent auch gegen mich vor, damit ich nicht anderen Predigern selbst versage. Das ist eine ganz große Gefahr, dass wir zu anderen Leuten gut reden und zu Hause, ja, wie nennt sich dieser Spruch nochmal, Wasser predigen und Wein trinken, glaube ich. Ja? Das ist ja so ein Sport, dass man das einmal ganz anders lebt. Paulus sagt, ich muss aufpassen, ich bin und bleibe auch irgendwie noch ein gefährdeter Mensch. Und da möchte ich gegen mich angehen, sagt Paulus. Oder im 1. Korintherbrief Kapitel 6, da sagt er, ich bin als Christ frei. Das Wort geht ein, oder? Ein Christ ist befreit zur Freiheit, schreibt er im Galaterbrief, Kapitel 5. Also ich bin total frei, sagt Paulus. Also ich kann essen, ich kann trinken, ich kann fröhlich sein, ich kann Sport treiben, ich kann Fernsehen schauen und. Und dann fügt er noch ein Sätzchen dabei. Du bist total frei. Aber es soll dich nicht gefangen nehmen. Zum Beispiel, erst habe ich Geld und dann hat es Geld mich. Ich wende das jetzt nicht auf die Ehe an. Es soll mich nichts gefangen nehmen. Das möchte ich aber. Wir sollen wirklich frei sein. Wir sollen Herren bleiben darüber. Wir sollen die Dinge im Griff haben. Nicht die Dinge sollen uns im Griff haben. Das ist so wichtig, dass man das richtig kapiert. Sonst wird Gott irgendwie so ein Verbieter, so ein Sklaventreiber oder so weiter. Gott will, dass wir diese Freiheit wirklich leben und genießen. Das muss ich mal drin haben, ein für alle Mal in meinem Leben. Es soll mich nichts gefangen nehmen. Das klingt nicht so sehr nach Lebensversicherung, als könne einem nichts passieren, sondern Paulus sagt, achte auf dein Leben. Und wer meint, dass er stehe, dass ihm nichts passieren kann, dass er Weltmeister sei, der passe auf, dass er nicht falle. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Habe ich im Leben, und mein Leben ist ein paar Jahre schon länger als euer Leben, das habe ich wirklich schon gemerkt im Leben von anderen Menschen. Die standen wie eine Eins. Und dann gab es einen Bauchplatscher. Das ist noch gelinde ausgedrückt. Wer stehe, passe auf, dass er nicht falle. Und es ist so wichtig, dass man das erkennt. Auch der Sohn, der nach Hause gekehrt ist, der hört doch auch die verlockenden Stimmen von draußen. Und wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wir sind doch sehr, sehr viel mit Menschen unterwegs, die nicht glauben. Ist ja ihre Freiheit. Völlige Freiheit, ganz klar. Aber da müssen wir auch mal sehen, ihr Denken, das könnte auch auf mich abfärben. Sie handeln ganz anders als ich, wenn sie sich nicht an Gott ausrichten. Und sie haben ganz andere Ziele als ich. Haben sie es nicht manchmal sogar leichter? Bequemer? Und dann merkt man auf einmal, hey, das lässt mich gar nicht so kalt. Das juckt mich vielleicht auch manchmal, dieses oder jenes auszuprobieren. Und dann merke ich auch so eine Stimme, die mich irgendwo wegziehen will von meinem himmlischen Vater. Und nicht nur Jesus wurde von diesem großen Gegenspieler angegriffen, sondern auch wir. Und er greift sehr oft nicht frontal an, dann würde man das sofort erkennen, sondern versteckt und auch hinterlistig. Ist ja der Durcheinanderbringer. Das ist ein anderer Ausdruck für Teufel. Also nicht der einen mit so einem Dreizacken und irgendwie mit so einem Schweif, der da, Feuerschweif oder irgendwas. Das ist alles Blödsinn. Und der Teufel ist insofern listig, dass er sehr oft anfängt und uns umgarnt auf Nebenkriegsschauplätzen. Der bringt es fertig, darf ich mal so sagen, jetzt wird das ganz praktisch, dass wir permanent unter Zeitmangel und Stress leiden, und damit keine Zeit mehr haben für Gott. Das bringt er fertig. Wie oft haben mir Leute gesagt, wissen Sie, ich würde ja gerne in die Kirche kommen. Aber ich habe keine Zeit. Mein Geschäft und dieses und jenes und so weiter. Und ich sehe noch den Besuch, den ich gemacht habe, irgendwo im Hessenland, komme ich ja auch her, im Hessenland bei einem jungen Ingenieur. Und dann sagt er mir, weißt du, wenn ich die Woche den Stern ausgelesen habe, oder hat der Fokus gesagt, ich weiß nicht mehr genau, dann ist die Woche rum. Ich habe keine Zeit mehr, mal die Bibel zu lesen. Er kam aus einem ganz frommen Haus. Hat keine Zeit mehr. Oder Jesus spricht mal davon, dass uns Sorgen, wer hat keine Sorgen? Außer euch natürlich, ihr habt nur die Sorge, dass die Note klappt und so weiter. So gut kriegt ihr es nie mehr wieder in eurem Leben. Ich weiß, das sagt so ein Alter, der die 50 hinter sich hat, der sagt, Mensch, können wir noch einmal in die Schule gehen? Brauche ich nur dafür zu sorgen, dass ich halbwegs wieder runden komme? Nachher wird die Sache schwieriger, Verantwortung für andere zu übernehmen und so weiter und so fort. Das sagt Jesus mal, die Sorgen, die können einen wirklich umgarnen, in den Griff kriegen. Oder Krankheit. Ich kenne Leute, die wirklich im Griff von Krankheiten sind. Die können kaum noch was anderes denken außer Krankheit. Und die unser Herz dann so besetzen, so verkrampfen, dass es nicht mehr offen ist für Gott. Und manche, die betonen auch immer ihre Freiheit als Christen, und sie benutzen das oft als Deckmantel für manches Böse, was sie tun. Ich bin frei, ich kann mir das leisten und so weiter und so fort. Auch das gibt es. C.S. Lewis, ich weiß nicht, wer ihn kennt, der hat ein ganz tolles Buch geschrieben. Das heißt, Dienstanweisung für einen Unterteufel. Also ich habe das Buch gelesen, da war ich noch im Studium. Gewaltig, so in diesen ganz banalen, alltäglichen Dingen. Da versuchten andere, da so mitzumischen und versucht uns zu umgarnen, zu beeinflussen. Und wir merken es gar nicht. Das sind die Pferdefüße. Wir merken, das sind Herausforderungen. Da sind wir gefordert. Dass zum Beispiel Zeitungen und Zeitschriften das Wort Gottes nicht verdrängen. Ich sage den Leuten, du kannst lesen, ich lese wie ein Weltmeister. Du kannst lesen, was du willst. Aber zuallererst liest das Wort Gottes. Das ist wichtig. Und danach ist mir fast egal. Oder, dass manche Unterhaltungen im Fernsehen, dass sie so berauscht sind, dass sie so voll sind, dass der Heilige Geist kaum noch sie erreicht. Sie sind besetzt. Oder dass die Sorgen, die sind ja da. Die fliegen auf unserem Kopf rum, um ein Bild von Luther zu begreifen. Nur, wir müssen aufpassen, dass sie hier kein Nest drauf bauen. Und dass sie uns bestimmen. Dass sie uns letztlich versklaven. Da liegt unser Problem drin. Wir merken, das Geschenk des Christseins, dass wir einen Herrn haben, das macht uns nicht anfechtungslos. Ganz gewiss nicht. Im Gegenteil, vielleicht habe ich als Christ sogar noch mehr unter raffinierten Anfeindungen. Vielleicht, mir hat ein Wort von Helmut Thielicke, dem bekannten Professor, sehr gut gefallen. Er hat aber gesagt, wer einen so großen Herrn hat wie Christen, der hat auch die Ehre, viele Feinde zu besitzen. Wer einen so großen Herrn hat wie wir gehören dem Schöpfer der Welt, dem Herrn der Welt. Und da ist ein anderer, der möchte das unter allen Umständen verhindern, möchte uns Beine stellen. Das muss ich, glaube ich, wissen. Weil wir einen so mächtigen Herrn haben, da strengt sich auch unser Gegenspieler an. Und ein besonderer Trick ist, den Menschen zur Heuchelei zu verführen. So zu tun, als ob, obwohl es gar nicht so stimmt. Dass sich bei uns etwas verlagert und vor allen Dingen beim Gottesdienst. Ist ja interessant. Kapitel 6. Da legt Jesus den wunden Punkt, ich sag mal, auf gottesdienstliche Übungen. Aufs Gebet. Macht das nicht so wie bei Heuchlern. Und das ist der Kontext vom Vaterunser. Hier spricht er vom Fasten. Passt auf, dass sich da nicht etwas verschiebt, sonst lasst das lieber ganz. Heuchelei, dass es uns gar nicht in erster Linie um Gott geht. Es geht uns in erster Linie um uns selber oder dass wir bei anderen Menschen gut dastehen. Und darum sagt Jesus, lebe dein geistliches Leben zuerst vor und mit Gott und nicht vor den Menschen. Jesus zieht die Frömmigkeit und den Glauben zunächst ins Verborgene. Früher wird darüber nachgedacht, was Jesus hier sagt. Verborgen, geh in stille Kämmerlein. Da ist ja keiner. Ich weiß nicht, ob es heute noch gibt, ob jeder von euch so ein stilles Kämmerlein hat. Wo man wirklich so ungestört mit Gott mal sein kann. Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Bei manchen, da hört das Fernsehen überhaupt nicht mehr auf. Und da ist ganz schön, ich war vor einiger Zeit in Barcelona, das muss ich mal erzählen, war ich in Barcelona und mein Freund, der wollte unbedingt das Spiel Borussia Dortmund sehen, aber ich hätte lieber ein anderes geguckt. Da waren wir in einem irischen Pub, sowas habe ich noch nie erlebt. Da waren 4 Fernseher und 3 unterschiedliche Fußballspiele. 3 unterschiedliche Fußballspiele, einer war immer am Jubeln und am Stöhnen und Jammern. So was habe ich noch nie gesehen, irische Pub. Ich habe festgestellt, ist nichts für mich. Ist nichts für mich. Nach der Halbzeit bin ich gegangen, habe ich gesagt, weißt du was, komm, wir gehen auf unser Hotelzimmer und schauen da. Da weiß ich genau, also sowas wollte ich, einmal, muss man es auch vielleicht mal erleben, ich weiß, man muss es nicht, auch nicht. Jesus zieht unsere Frömmigkeit ins Verborgene. Da entscheidet sich zuerst und zuletzt, ob das wirklich stimmig ist bei uns. Was wir wirklich sind, darf ich mal so sagen, was wir wirklich sind, wie ernst wir unser Leben als Christen nehmen, das zeigt sich zuerst im verborgenen Leben vor mit Gott. Oder Peter Strauch, unser Präses, der hat es mal so gesagt, wer bin ich eigentlich, wenn mich keiner sieht? Wenn ich zu Hause bin, nicht vor Menschen. Also ich muss ja, wer bin ich? Wenn ich hier aus der Gemeinde wäre, wer bin ich zu Hause? Als Ehemann, Vater und so weiter und so weiter. Wer bin ich? Hier muss ich ja immer gewaschen und so weiter hier erscheinen bei euch. Ist gar keine Frage, sonst kriege ich die Kündigung. Wer bin ich eigentlich, wenn mich keiner sieht? Liebe Freunde, ist nicht genau da das Problem? Wir tun es vielleicht leicht, ich habe mich immer leicht getan, in den Gottesdienst zu gehen. Kann ich viel lernen und so weiter und gehe wirklich gefüllt mit Liebe und neuen Ideen, gehe ich nach Hause. viel schwerer ist es, zu Hause im Kämmerlein zu sitzen und mal Stille mit Gott zu haben, oder? Schwer, oder? Vielleicht ist der erste Schritt, dass man das mal offen zugibt und sagt, Herr, ich habe ein echtes Problem. Ich brauche immer eine Geräuschkulisse, so sagte mir eine junge Frau. Ich muss immer etwas losmachen. Wenn ich so mal ganz allein mit mir selber bin, kommen mir ganz dumme Gedanken. Und denen möchte ich aus dem Weg gehen. Deshalb immer wieder die persönliche Gemeinschaft mit Gott suchen. Zeit mit Gott verbringen. Da hört ja keiner zu. Da sieht keiner. Da möchte ich mich auch nicht aufplustern. Sondern da bin ich wirklich so, wie ich bin. Ich weiß ja, einem kann ich nichts vortäuschen. Das ist Gott. Gott sieht in das Verborgene. Jetzt mache ich einen Punkt weiter. Fasten aus Freiheit und Liebe. Wenn du also fastest, das hat seinen Wert. Fasten, verzichten oder loslassen gehört auch zum geistlichen Leben. Und mir hat dieser Satz so gut gefallen. Fasten ist das fröhlich Verzichten um Dinge, die wir uns eigentlich leisten können. Da geht es nicht darum, dass man was Böses lässt an diesem Punkt. Das sollten wir sowieso. Also Abschlägereien aufwärts. Das sowieso. Hier geht es um gute Dinge eventuell, die jenseits vom Bösen stehen, die mich aber so beschlagnahmen können, fesseln können, dass ich keine Zeit mehr habe. Das ist gut. Fröhliche Verzichten um Dinge, die ich mir eigentlich leisten kann. Selbstverständlich. Fasten soll uns nicht lebensfremd, sondern lebenstauglich machen. Das muss ich wissen und im Kopf haben. Lasst mich drei Dinge mal nennen hier. Fasten um Gottes Willen. Um ihm zu begegnen. Ich brauche das. Ich werde so pausenlos bombardiert und ich vermute, es geht jedem. Durch Fernsehen, durch Radio, durch Zeitschrift. Ich lese so viel und komme rum und so weiter. Das hat alles Wirkung auf mich, dass wir nicht denken, da bin ich total abgeschottet. Das hat Wirkung. Ich habe so eine Außensteuerung auch. Und die Gefahr ist zumindest da. Deshalb ist es so wichtig, dass ich auch eine Innensteuerung habe. Eine Innensteuerung. Und da wird es interessant, diese Zeit mit Gott. Ich rede manchmal gar nicht gerne von Stille mit Gott. Manche sagen, ja, bei mir ist so still, ich schlafe immer ein. Deshalb Zeit mit Gott verbringen. Zeit mit Gott verbringen, Einhalt im Betrieb oder vielleicht würden wir heute sagen, mal entschleunigen. Gas runtergehen. Entschleunigen und mal ausatmen und auch wieder einatmen. Damit wir wirklich bei all den vielen Stimmen, die an unser Ohr kommen, auch noch seine Stimme hören. Damit wir Kraft tanken, brauchen wir doch, oder? Energie. Kraft tanken, dass Gott uns füllen kann und dass wir vor allen Dingen zielgerichtet leben und uns nicht einfach treiben lassen und dass wir immer wieder auch aufmerksam werden auf Bindungen. Das sind Dinge, die vielleicht nicht gut sind, die mich fesseln und so weiter. Deshalb darf ich es mal so sagen, junge Leute, habe die Tage mal über mein Leben nachgedacht, dauert ja immer länger bei mir über das Leben nachzudenken. Ja. Ihr seid noch jung, ihr seid schnell fertig. 15 Minuten pro Tag stille Zeit mit Gott. 15 Minuten ist zu viel. Wie viele Stunden haben wir eigentlich? Also ich habe 24 Stunden pro Tag. 24 Stunden. 15 Minuten mit Gott, vertane Zeit. Ich glaube, es geht ihm. Ich habe immer erlebt, dass Gott mir das, was ich mit ihm verbringe, dass Gott mir das an vielen, vielen Stellen, bis hin zu Prüfungen, wo ich gesagt habe, Herr, ich gebe jetzt alles, aber ich werde trotzdem in den Gottesdienst gehen, weil dass er das so gelenkt hat, dass ich immer einen Gewinn hatte. Das ist kein Verlust. Und ich bin so dankbar, dass mir das Menschen beigebracht haben, damals, als ich Christ wurde mit 20 Jahren, du reservier oder schaufel dir frei, kämpfe darum, und das musste ich damals auch als Geschäftsmann, ich bin früher Kaufmann gewesen, diese Zeit frei zu schaufeln. Damit mein Leben geprägt wird. Damit es zielgerichtet verläuft. 15 Minuten. Für Gott muss man sich Zeit frei halten. Das sollte er es uns wert sein. Und dann werden wir eins erfahren, dass Jesus mal sagt, wen ich frei mache und auf wen ich Acht habe, der bleibt frei. Der bleibt frei. zu tun und zu lassen, egal. Zweitens, Fasten um unserer selbst willen. Wir werden torpediert durch permanente Reklame und Angebote. Und da ist die Gefahr groß, dass wir immer mehr aus dem Blick verlieren, was notwendig ist und was nicht unbedingt notwendig ist. Was zur Mitte gehört, was zur Hauptsache gehört. Und was nicht zur Hauptsache gehört, was an den Rand gehört. Und manchmal brauchen wir vielleicht auch den Test, ob sich die Dinge in unserem Leben vielleicht nicht verschoben haben. Ob noch etwas über uns steht. Oder ob wir das wirklich im Griff haben. Ob wir noch frei sind oder gebunden sind. Ihr kennt alle diese Aktion, 7 Wochen ohne, oder? Ich weiß nicht, wie es in diesem Jahr heißt. Um die Faschingszeit rum. 7 Wochen ohne. Da soll man kein Gesetz draus machen. Ich habe das immer mal wieder für mein Leben gebraucht, um zum Beispiel mal 7 Wochen kein Alkohol zu trinken. Jetzt sagst du, kein Problem, ich bin Anti-Alkoholiker, mag sein. Nehmen wir das anders. Das eine ist der Süßigkeiten, das andere ist was weiß ich und so weiter. Da will ich jetzt gar nicht weitergehen. Mal 7 Wochen ohne und mal zu testen. Ist eine Möglichkeit. Kein Gesetz rausmachen. Mein Tennispartner, der fährt einmal pro Jahr für 3 Tage in ein Kloster. Da haben wir es wieder, Kloster. Und das ist für ihn einfach wichtig. Und hat voriges Jahr hat er 3 oder 4 Arbeitskollegen und so weiter mitgenommen. Ganz neue. Einige konnten damit gar nichts anfangen. Das war für sie auf einmal ein Problem, mit sich selbst allein zu sein. Das kann ein Problem sein. Und einer sagte, du, das ist gut. Ich will wieder mit hin. Will mal Dinge durchdenken, ob ich da gut unterwegs bin. Das ist eine gute Sache. Eine tolle Möglichkeit. Nichts soll uns gefangen nehmen. Wir sollen nicht von unseren Trieben bestimmt werden. Und der Mensch ist der Einzige, der die Fähigkeit von Gott hat, auch Nein zu sagen. Der nicht von seinen Trieben allein gesteuert werden muss. Lasst mich noch etwas sagen, Fasten um andere Menschen willen. Also das ist, glaube ich, klar heute, spätestens heute. Fasten muss nicht immer Nahrungsverzicht sein, sondern kann ganz anders aussehen. Zum Beispiel ein Stück Freizeit opfern, um sich Zeit zu nehmen, um einen anderen Menschen zu kümmern. Zeit investieren. Auf Bequemlichkeit zu verzichten, um Kraft für andere zu haben. Vielleicht auch auf ein Genussmittel, um einen anderen zu begleiten, der da ein dickes Problem hat. Der sagt, ich möchte mir das Trinken abgewöhnen. Er sagt, du, ich erkläre mich solidarisch mit dir. Und wird jetzt auch ein Vierteljahr oder irgendwas nicht trinken. Vielleicht auf dieses oder jenes zu verzichten, um irgendwo für ein wichtiges Projekt Geld freizuschaufeln. Fasten um anderer Menschen willen. Lasst mich noch einen Aspekt beleuchten, der hat mich schon sehr berührt und der ist von einem ganz anderen Fasten die Rede mal. Fasten, um auf Böses zu verzichten. Da steht mal in Jesaja 58, vielleicht habt ihr schon mal gelesen, ihr fastet zwar, lasst euren Kopf hängen, lauft in Sack und Asche büßerisch herum und trotzdem bedrückt ihr andere Menschen, streitet untereinander und tut einander Gewalt an. Das waren fromme Leute, die das gemacht haben. Und dann heißt es, mir gefällt ein Fasten, löst die Fesseln der Gefangenen, bedrückt andere Menschen nicht, brecht den Hungrigen euer Brot, nehmt Obdachlose in euer Haus auf, schenkt den Bettlern bessere Kleidung und helft allen, die irgendwie Hilfe nötig haben. Das ist eine ganz andere Art von Fasten. In einer Sache schweigen, über die alles klatscht. Bei einer Zote, also einem Witz unter der Gürtellinie, nicht mitlachen. Das Verzichten. Das Minus der Welt in der Welt, das Minus der Liebe in der Welt durch ein Plus an Liebe im Kleinen und Privaten bekämpfen. Zum Beispiel durch vermehrte Treue in der Arbeit, durch größere Geduld, durch Verzicht auf manche billige Rache des Spotts und der Kritik. Das sind alles Verzichtserklärungen und Haltungen. Das ist ein schweres Fasten, oder? Das ist ein schweres Fasten, anderen die Fehler nicht zu behalten, auch in der Schule nicht, sondern vergeben, auf sein gutes Recht verzichten, nicht Gleiches mit Gleichem zurückhalten, über etwas schweigen, wenn alles klatscht, eine ganz tolle Möglichkeit, auch Verzicht zu üben an der Stelle. Und das alles bitte nicht mürrisch, sondern mit einer großartigen Überzeugung als Dank auch an Jesus und Zeichen der Freiheit. Durch weniger mehr gewinnen fürs Leben. Und dann sagt Jesus diesen Satz, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, der alles mitkriegt, der sieht das und der wird dir das vergelten. Das lass dir genug sein. Toll. Amen. Wir wollen ein Lied miteinander singen.
Ja.
Jawohl, Iris, Ines.
Ja.